gerade bei den neuen großen Anlagen ist natürlich Lastmanagement sehr, sehr essentiell, um dann auch wirklich die Anlage so betreiben zu können, aber auch langfristig betreiben zu können.
Bei dem Lastmanagement, da merken wir halt aber auch, dass es immer ja, neue Herausforderungen auch kommen, dadurch, dass man so intelligent steuern kann.
Der Punkt ist, es ist fachlich, technisch, technologisch unglaublich viel möglich geworden. Aber wir nutzen eigentlich nur relativ wenig von dem Potenzial, was da ist.
Windparksteuerung, intelligentes Lastmanagement, Modularisierung und Local-Content-Strategien sind technische Philosophien, die bei der Turbinenproduktion im Fokus stehen. Wir haben Branchenexperten gefragt, gewinnt die Turbinentechnik, die alle Ausrichtungen vereint, oder die Spezialisierung auf einzelne? Erneuerbare Energien-Redakteur Tilman Weber sprach dazu mit Doris Busch vom Getriebezulieferer Flender, Leif Rehfeld von der Deutschen Windguard und mit Holger Fritsch von Bachmann Monitoring. Das ist, was jetzt passieren muss, der Podcast des Magazins Erneuerbare Energie. Und jetzt viel Spaß bei der Diskussionsrunde.
Windparksteuerung, intelligentes Lastmanagement, Modularisierung und Local Content-Strategien, welche Technik gewinnt? Ich präzisiere es ja auch gleich noch in einer meiner Fragen. Was ich meine, ist natürlich, wir haben in der Branche unterschiedliche Hersteller und es ist zunehmend so, dass sie gleiche Strategien wählen, die sich durchsetzen, große Themen, die sich überall durchziehen. Das sind eben diese genannten, würde ich mal sagen, vielleicht nicht alle gleich präsent schon, vielleicht nicht alle gleich wichtig. Aber das zieht sich schon durch. Windparksteuerung, dass man einen ganzen Windpark steuert und nicht nur eine einzelne Anlage und vielleicht die Windparks auch so steuert, dass sie das beste Ergebnis erzielen und nicht jede Turbine das für sie beste Ergebnis und auch fürs Netz irgendwie gerecht. Dann intelligentes Lastmanagement, dass die Anlage geschont wird. Modularisierung, dass man mit möglichst vielen verschiedenen trennbaren Bauteilen arbeitet, die man dann auch schön upgraden kann und es trotzdem noch weiter passt. Und Local-Content-Strategien geht eigentlich mit einher, da braucht man nicht viel darüber erzählen, außer dass eben Märkte das verlangen. Ja, welche Technik gewinnt, was setzt sich durch? Ja, vielleicht mal vorweg, Herr Fritsch, die ersten drei, die unterschreiben Sie sicher sofort, Windparksteuerung, intelligentes Lastmanagement und auch Modularisierung. Deswegen komme ich jetzt trotzdem erstmal kurz zu den anderen Diskussionsteilnehmern. Frau Busch, Nummer 2 und 3 habe ich Ihnen zugeordnet, intelligentes Lastmanagement. Das haben Sie jetzt nicht direkt im Getriebe drin, aber weil Sie das ja auch immer sehr eng mit dem Generator zusammen bearbeiten, das Thema, und Modularisierung sowieso. Das ist bei Ihnen ein Thema. Ja, wie blicken Sie darauf? Gibt es da etwas, was sich durchsetzt? Können Sie alles bearbeiten? Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, zu dem Thema Modularisierung sehen wir da wirklich auch ein großes Potenzial jetzt und haben uns da auf die Reise gemacht, dass wir wirklich modulare Antriebssysteme auch zur Verfügung stellen können. Unseren Kunden geht es halt meistens darum, Kosten, Qualität, Geschwindigkeit und Service sicherzustellen. Und gerade bei der Geschwindigkeit von Neuentwicklungen helfen wirklich modulare Systeme, um wirklich einfach sehr, sehr schnell ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Und deshalb haben wir uns da auch sehr stark drauf konzentriert. Bei dem Lastmanagement, da hat es auch Auswirkungen auf den Antriebsstrang, dass sich da ja wirklich viel Positives auch getan hat über die letzten Jahrzehnte. Und da merken wir halt aber auch, dass es immer ja neue Herausforderungen auch kommen. Dadurch, dass man so intelligent steuern kann heutzutage, kann man auch viel mehr Herausforderungen haben mit Tonalitäten zum Beispiel, also Geräuschen, weil man viel mehr verschiedene Lastpunkte auch anfährt. Und da reagieren wir auch, dass wir schnell simulieren können, dass wir da proaktiv sein können, dass diese Probleme im Feld auch gar nicht erst entstehen.
Okay, Ja, vielen Dank, Herr Rehfeld. Sie will ich da auch gleich mit reinnehmen als Designer, Ingenieur, Berater, der den Komplettblick auf die Sache wirft. Nochmal, ich habe es ja schon angedeutet, es ist eben in der Windkraft vielleicht längst nicht mehr entscheidend, das eine genialste, verlässlichste, effizienteste Projekt zu haben, sondern dass man diese Themen gut durchdekliniert und sie auch gut effizient durch alle Plattformen, wenn man mehrere hat, oder durch alle Anlagen, durch die ganze Bandbreite durchkriegt. An Sie ist das, und das frage ich dann kurz erstmal alle, Sie können nicken, ist das Konsens, dass es so ist, ja?
Na, ich glaube, das Relevante ist ja vor allem, dass es auf den jeweiligen Standort passt. Also wir haben ja verschiedenste sowohl Designphilosophien bei den Anlagenherstellern als dann auch ja Anlagenkonfiguration. Und was wir ja in unserer täglichen Arbeit sehen, mit den verschiedenen Blickwinkeln, aus den Gutachten heraus, aus der Betriebsführung heraus, Inspektionen und Zertifizierungen, dass man natürlich jetzt sehr schauen muss, welche Anlage macht denn an welchem Standort Sinn. Und auch gerade bei den neuen großen Anlagen ist natürlich Lastmanagement, was wir schon lange kennen, aber sehr, sehr essentiell, um dann auch wirklich die Anlage so betreiben zu können und auch langfristig betreiben zu können. Das ist ja immer das, wo dann unsere Kunden, die meisten jedenfalls sehr drauf schauen, die nicht nur die Anlage errichten wollen, sondern auch dann langfristig betreiben wollen, dass das dann auch über den langen Zeitraum gut funktioniert. Und da muss man schon sehr spezifisch auf den jeweiligen Standort schauen.
Okay, Sie haben jetzt Lastmanagement angesprochen. Sie haben angesprochen auch vielleicht damit Windparksteuerung, über Modularisierung und Local-Content-Strategien haben Sie jetzt weniger gesprochen. Also setzt sich das alles gleich durch, alle vier? Das war ja die Frage. Da mal vorweg jetzt schon mal drauf geguckt. Wir kommen ja im Einzelnen nochmal drauf.
Also es kommt ja auch sehr auf die Region drauf an. Also Local-Content, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, würde ich sagen, haben wir an manchen Stellen leider nicht mehr so viel Local-Content, wie vielleicht mal da war. Wir sehen aber auch andere Märkte, wo wir sind auch in Indien sehr, sehr aktiv. Und da wird natürlich aktuell gerade Local Content sehr, sehr stark gepusht durch neue regulatorische Anforderungen einfach. Dass es nicht mehr, es gibt da ja, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, einfach eine, früher hieß es RLMM-List, jetzt heißt es ALMM-List. Also da muss die Hauptkomponente...
Was so schnell, was?
Also früher hieß es RLMM-List, Revised heißt? List of Models and Manufacturers, meine ich. Und jetzt heißt es Accepted List of Models and Manufacturers. Die sagt, man darf nur seine Anlagen in Indien verkaufen, wenn die Hauptkomponenten in Indien produziert wurden. Hm, ja. Und das ist natürlich für viele Hersteller eine herausfordernde Anforderung.
Bleibt ein Thema.
Absolut.
Ja.
Aber nicht in jedem Markt gleich gewichtet,
ja.
Was ja auch nicht funktionieren würde. Wenn jetzt jedes Land sagen würde, ich will den Local Content haben, ich glaube, dann gibt's große Herausforderungen, weil wir, das sehen wir ja, die globalen Fertigungsstrukturen bei den Komponenten als auch Anlagenherstellern, das ja gar nicht realisieren könnten, in jedem Land umfangreichen Local Content bereitzustellen.
Ja, Herr Fritsch, wir haben uns ja schon öfter über die Themen vor allem im Steuerungsbereich unterhalten und was Steuerung noch alles kann, außer eben Einzelanlagen steuern. Sie kann auch Windpark steuern, sie kann Lasten rausnehmen, um vielleicht sogar den Ertrag zu erhöhen. Sie kann Lasten aber rausnehmen, was mit Sicherheit gebraucht wird, um eben einen guten Service-Strategie zu haben. Und gerade mit Ihnen habe ich immer einen Eindruck gehabt, man kann sehr viel machen und es ist bei allen das gleiche Thema, das zieht sich durchaus durch, aber es setzt sich nicht alles gleichzeitig durch, also die Gesamtwindparksteuerung und dass man die einzelne Anlage weniger laufen lässt als die andere, damit man den Ertrag insgesamt höher macht oder dass man die Anlagen auch mal stärker laufen lässt, um mehr Leistung rauszukitzeln. Da passiert gar nicht so viel. Sie sind immer bei der Last und bei der Service und beim Abhören, ob es nicht zu früh kaputt geht. Also Sie sind, es konzentriert sich doch alles immer sehr auf eines und es geht langsam vorwärts, dass man die ganze Bandbreite reinkriegt, oder? Wie sieht's aus?
Naja, der Punkt ist, es ist fachlich, technisch, technologisch unglaublich viel möglich geworden. Aber wir nutzen eigentlich nur relativ wenig von dem Potenzial, was da ist. Ich sage mal ein bisschen polemisch, ist es nach wie vor, dass eine technische Betriebsführung eher, ohne jetzt den Kollegen, die wirklich fachlich geeignet werden dazu, Man hätte die Möglichkeit, ihnen die Werkzeuge in die Hand zu geben, tatsächlich Kraftwerker zu werden und von diesem Hausmeisterstatus, der unverdient ist, wegzukommen. Und das ist etwas, wir können uns über Technologien Gedanken machen, über Lastmanagement Gedanken machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die müssen wir auch in Zukunft nutzen. Aus vielen Gründen werden wir auch gezwungen werden, diese Potenziale, die jetzt noch brach liegen, zu nutzen. Aber es ist nicht mehr so, dass uns Technologien fehlen oder Technologiebausteine fehlen. Wir haben eigentlich alle Technologiebausteine in der Hand. Diese müssen jetzt tatsächlich verstärkt zusammengebracht werden. Und da gehört es natürlich dazu, dass man jetzt nicht nur einen Einzelblick hat. Modularität wurde gerade noch besprochen. Modularität hat natürlich neben den ganzen anderen Aspekten, die wir jetzt schon genannt haben, natürlich noch das Potenzial, dass ich überhaupt skalieren kann. Das ist, gilt im Kleinen wie im Großen. Wir haben auch unsere Modularität allerdings auf der Steuerungsebene und können damit natürlich auch flexibel auf bestimmte Anforderungen, auf neue Anforderungen reagieren. Mhm. Aber grundsätzlich ist Modularität einfach die Voraussetzung, flexibel zu sein und dann mit dadurch natürlich auf die verschiedenen Anforderungen überhaupt auch adäquat in der Zeit reagieren zu können.
Okay, Modularität, das ist anerkannt, höre ich daraus, ja. Das wird wohl so sein. Und
jetzt zur Last noch ganz kurz ergänzt an der Stelle. Wir haben ja die Möglichkeit, wenn die Netzkapazität sozusagen nicht ausreicht, dass wir dann tatsächlich Last, sag ich mal, zurückfahren können und damit die Lebenszeit der Anlage schonen können, einfach weil wir die Elektroenergie gar nicht ins Netz bekommen.
Und mit einer guten Steuerung und Überwachung können Sie das ausrechnen,
was das bedeutet. Und auf der anderen Seite passiert nämlich auch das andere. Wenn wir mal ein gutes Angebot haben und wir müssen unbedingt um jede Kilowattstunde kämpfen, dann können wir auch auf Teufel komm raus produzieren, müssen allerdings wissen, welchen Lebensdauervorrat wir entsprechend jetzt aufgebraucht
haben. Genau, Sie können dann auch entsprechend mehr fahren. Das wäre mehr Windparksteuerung, da ist noch viel drin, ne? Und das kommt vielleicht auch bald mehr. Frau Busch, mit Local Content und Modularisierung kennen Sie sich sicher auch aus. Können Sie da vielleicht ein Beispiel machen, was da bei Ihnen gerade wichtig ist?
Ja,
ganz also konkret, wenn das geht.
Also wir haben die ähnlichen Herausforderungen in Indien, dass dort auch wirklich Local Content Anforderungen sind. Wir sind in Indien sehr stark vertreten mit unseren Getrieben und Generatoren, sodass wir die auch gut erfüllen können. Aber man merkt halt schon, dass die Anzahl an Anforderungen, wie zum Beispiel die US-Trump-Zölle, jetzt die Indien-Regulatorik, Änderungen in Europa mit dem Net Zero Industry Act, wo man auch Resilienz auf die Komponenten erfüllen muss. Also die geopolitischen Rahmenbedingungen, die verändern sich täglich und man muss eine sehr, sehr flexible Lieferkette haben, um das dann auch wirklich erfüllen zu können. Mhm.
Gibt es denn weitere übergeordnete Faktoren ähnlicher Wichtigkeit, die sich im Moment ein wenig mehr in den Vordergrund drängen, vielleicht auch mehr als die vier, die ich jetzt mal so als besonders wichtig empfunden habe, die sich vielleicht nur vorübergehend in den Vordergrund drängen aus irgendwelchen vielleicht gar nicht mal sachgerechten Gründen. Wir brauchen jetzt gar nicht groß über Sanktionen oder irgendwelche geopolitischen Dinge sprechen, aber die spielen sich auch rein, aber vielleicht auch andere Dinge. Also ich will jetzt nichts erfinden.
Also bei uns im Entwicklungsprozess zum Beispiel spielt auch Logistik eine große Rolle. In Europa hat man bestimmte Brückenhöhen und auch Straßentransport ist nur bis zu einem bestimmten Grad möglich, dass wir bei unseren Produkten auch sehr darauf aufpassen müssen, dass wir sehr kompakt auslegen, dass man die noch über die Straße transportieren kann, dass man möglichst viel Megawatt auf möglichst geringem Raum
die Drehmomentdichte
bekommt. Ne? Drehmomentdichte ist das Stichwort, genau. Um dann auch die Kosten und die Logistik dann auch hinzubekommen.
Also was ich aus der Praxis auch berichten kann, was unsere Kunden, gerade wenn wir jetzt auf die Gutachten schauen, sehr bewegt, ist auch das ganze Thema, das klang vorhin auch schon kurz an Schallemissionen, gewisse Tonhaltigkeit bei Anlagen, das ist sicherlich auch was ein bisschen in die Themen mit reinspielt, da was wir gerade sehr viel sehen, wo es viel Diskussion gibt und über allem steht dann natürlich auch noch der Punkt der Wirtschaftlichkeit. Das sehen wir jetzt auch, dass einige Kunden, die da nicht durch die Auktion durchgekommen sind, dann natürlich schauen müssen, wo dann noch gegebenenfalls Kosten zu senken sind und was wirklich nicht leicht ist. Und das sind auf jeden Fall zwei große, große Punkte, die bei uns mit den Kunden viel diskutiert werden, was man machen kann, sowohl vermessungsseitig bei den Anlagen und optimierungsseitig, als aber dann auch generell, dass sich da viele Gedanken machen Richtung Wirtschaftlichkeit, wie kann man an den Standorten mit den gegebenen Kostenparametern das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle verbessern, um dann mit einem noch etwas tieferen Gebot in der nächsten Ausschreibungsrunde durchzukommen.
Ja, also ich meine, die Windturbinenproduzierenden unter uns und vielleicht unter Zuhörern, die wissen jetzt genau, was gemeint ist, aber ich nicht. Was meinen Sie denn konkret? Also wenn Sie sagen, dass die Kosten runter müssen, das ist ja schon immer so. Wo zieht sich das technisch jetzt durch? Also gibt es sowas ein technisch sich durchziehendes Thema?
Technisch geht es dann eher im Schallbereich. Aber wirtschaftlich ist dann natürlich dann, oder technisch, wenn man auf die Wirtschaftlichkeit schaut, die Frage, kann man mit dem Anlagentyp, den man initial ausgewählt hat, das machen oder muss man da noch irgendwo umsteuern? Auch da haben wir einmal drüber gesprochen, es gibt ja verschiedene Philosophien und ob man dann sozusagen das schafft mit der Kostenstruktur, die man hat, oder wenn man es damit nicht mehr schafft, muss man sich dann vielleicht Alternativen überlegen, wo es dann möglich ist. Mhm. Und das hat dann ja auch Einfluss auf die Technik.
Okay. Also für mich ist es eine Frage der Zielfunktion, Definition. Was will ich denn eigentlich? Will ich zum Beispiel von der Seite des OEMs, will ich den billigsten und besten Rotor sozusagen machen? Oder geht es nicht uns im Endeffekt um den besten Energieumsatz in einem Windpark, die beste Energieausbeute in einem Windpark? Und ich glaube, diese Zielfunktion, das zieht sich durch vom Großen bis ins Kleine, dass wir auch sehen, gerade bei den Entwicklern und bei den Herstellern, dass es dort sehr starke Sparten sozusagen gibt, die Schwierigkeiten haben, miteinander zu reden und bestimmtes Systemverständnis zu haben. Und Systemverständnis auf der Anlagenebene zieht sich wiederum weiter durch bis hin in die Energieerzeugung, Energiebereitstellung und so weiter, dass wir viel, viel stärker gemeinsam und systemisch denken müssen, damit wir hier eigentlich auch in gewisser Weise mithalten können. Denn auf der einen Seite wird es sehr, sehr schwer werden, sage ich mal, wirklich die großen Preisdifferenzen zwischen den Windanlagenherstellern und den Anlagen, die wir jetzt hier in Europa haben, und den chinesischen Anlagen sozusagen tatsächlich hinzubekommen und die in keiner Weise an bestimmten Stellen irgendwo dem nachstehen, was wir inzwischen sozusagen hier anzubieten haben. Darauf müssen wir Antworten finden. Und diese Antworten, glaube ich, sind nur zu finden, wenn man systemischer an die Sache herangeht und dort sozusagen etwas größer denkt. Okay, aber wenn ich noch mal ein bisschen kleiner werden darf, wieder, also die Kamera wieder rangehe ans Feld. Materialkosten sind eines der Kostentreiber sozusagen. Ich kann natürlich, und das vertrete ich ja, die ganze Messtechnik, man kann natürlich, wenn man genau weiß, wo man die Anlage betreibt, dann kann ich natürlich Material einsparen. Aber ich muss sehr genau darauf achten, dass die Anlage nicht in Betriebsbedingungen betrieben wird, die ungünstig sind, sowohl für das Getriebe als auch für die gesamte Anlage. Das heißt, man kann sparen, man kann etwas tun. Bestimmte Flugzeuge könnten auch ohne Elektronik und Steuerung gar nicht mehr fliegen. Ja, also, und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist relativ groß, was man dort absagen kann, aber man hat noch nicht den Gesamtkontext. Also man muss sich tatsächlich sehr stark zusammensetzen, um dann tatsächlich auch vielleicht auf der einen Seite Kosten sozusagen tatsächlich hart rauszuholen und auf der anderen Seite systemisch denken und mehrere Dinge zusammenzuführen.
Okay, ein Plädoyer für für lieferkettenübergreifendes Design, ne? Was ja teilweise stattfindet, in der Praxis offenbar noch keinen Idealzustand hat, oder eben für Absprachen innerhalb der Branche, Fragezeichen.
Man muss sich schon miteinander verständigen,
denke ich. Ja, also wir merken auch bei uns, dass gerade mit Partnerschaften mit unseren Kunden, aber auch unseren Lieferanten wirklich die besten Ideen entstehen und dass man damit am meisten erreichen kann, weil man muss wirklich ins Detail gehen, man muss auch die Daten auswerten und auch teilen und sich ja wirklich jeden Baustein umdrehen, um dann auch kostengünstiger herstellen zu können.
Mhm. Man wird natürlich in der Praxis immer Kompromisse machen. Mir ist jetzt ganz frisch eingefallen, ich habe mit einem Turbinenbauer gesprochen, der seine Nennleistung für eine Anlage nochmal erhöht hat. Das hat er immer gemacht mit Drehmomenterhöhung. weil es auf den, Sie haben das Drehmoment angesprochen, Sie haben die Drehmomentdichte angesprochen, weil Sie mittlerweile sehr große Plattformen machen für die Getriebe, die einen ganz breiten Leistungsbereich abdecken können aufgrund dieser hohen Drehmomentdichte. Und hier war jetzt die Überlegung, ja, kann er das noch rauskitzeln, die Leistung mit noch mehr Drehmoment, oder lässt er lieber den Rotor schneller drehen? Und die Entscheidung war dann für beides ein bisschen so. Also die reine Lehre gibt's nicht, ne? Das kann man sicherlich so festhalten. Und ich will jetzt Herrn Rehfeld wieder reinnehmen, der so vielleicht den Überblick da haben soll. Ja, inwiefern ist es denn wirtschaftlich, wenn man alle vier Dinge in einem Produkt beachtet? Macht das Sinn? Also wir haben schon viel davon gesprochen, was es sonst noch zu beachten gibt.
Die Frage ist ja, ob das möglich ist, alle vier Punkte in einem Produkt wirklich zusammenzuführen, oder ob man nicht doch, was ja auch anklang, schauen muss, was macht denn spezifisch an dem Standort Sinn? Was Sie auch sagen, Herr Fritsch, dass man da vielleicht guckt, okay, wie kann man auf die Stand- oder auf Standort, Klassen, Regionen das optimieren? Und da fallen dann vielleicht dann andere Punkte raus. Aber ich glaube, das ist das, wo man ohne das große Ganze aus dem Blick zu verlieren gucken muss, was ist an dem jeweiligen Standort wirklich machbar und sinnvoll? Und dadurch auch schauen kann, wo man dann da auch wieder kostenseitig was machen kann. Also alles vier gleichgewichtet überall zu berücksichtigen, glaube ich, wird schwierig, sondern man muss da sehr länder- und aber auch dann standortspezifisch drauf schauen.
Mhm. Gut, das ist natürlich schwierig, dann in einer Plattform oder in einem Anlagenmodell das zu berücksichtigen, aber damit haben wir die halt zu tun.
Aber dafür gibt es ja auch da verschiedene Ausprägungen. Also wir haben ja da trotz viel Entwicklung bei den Herstellern, was ja auch vielleicht nochmal Richtung Technologie, ne, auch ein Thema ist, was viele umtreibt. Also die Hersteller haben ja sehr kurze Entwicklungsrhythmen einfach und haben ja kaum Zeit, wirklich da längerfristig auch in die Erprobung zu gehen. Und das führt aber natürlich auch dazu, dass man verschiedene Optionen ja auch hat.
Genau, die 2-Megawatt-Plattform noch für bestimmte Märkte, wo sehr moderne Maschinen auch zum Teil drin sind, oder eben die speziellen Nordamerika-Anlagen. Ja. Herr Fritsch, welche der genannten Faktoren bezahlt denn der Markt schon heute und welche noch nicht ausreichend? Ja? Da sind wir nochmal beim Thema, aber vielleicht haben Sie noch eine neue Idee dazu.
noch eine neue Idee?
Ja, bitte.
Das ist herausfordernd an der Stelle.
Ja.
Also es gibt, ich sag mal so, was bezahlt der Markt noch aus meiner Sicht noch zu wenig oder honoriert er noch zu wenig? Das ist alles das, was wirklich über die Laufzeit der Anlagen geht, dass man wirklich dieses Lifetime-Management ernst nimmt und Dinge tut, die für das Lifetime-Management entscheidend sind. Das honoriert er an der Stelle noch zu wenig. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir natürlich die Dinge dafür liefern, die Bausteine dafür liefern, das einfach auch ganz auf eine intelligente Art und Weise tun zu können. Ja, und das, was man bisher noch eigentlich in der Erfahrung und in der Beobachtung hat, ist, dass man auf Schwierigkeiten reagiert, was sehr menschlich ist und was wir überall beobachten, aber dass es relativ schwierig ist, vorausschauend schon Dinge vorwegzunehmen und zu sagen, wir kümmern uns jetzt genau darum, weil wir strategisch zu diesem oder diesem Ziel kommen. Das ist vielleicht für Unternehmen und bestimmt auch für einzelne Bereiche richtig, aber man kann es nicht im Großen und Ganzen erkennen.
Okay, ja, sehr interessant. Braucht es denn eigentlich staatliche Förderung und Forschung, um so diese Dinge, die eben, wo wir jetzt offenbar übergreifend wissen, dass man es braucht, aber auch wissen oder sehen, es lässt sich nicht immer alles gleich verwirklichen oder in den Markt unterbringen oder setzt sich dann in der Praxis nicht durch? Braucht es eben staatliche Förderung und Forschung, um solche Produktausrichtungen klarer zu machen, um das durch den Markt zu fördern? Und Frau Busch, ich gucke Sie an. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz das richtige Beispiel, aber es erinnert mich so ein bisschen, es scheint so für mich so ein bisschen da rein zu passen. Sie haben ja den Hybrid Drive entwickelt bei Winergy. Eine schöne Idee, kompakter. Man denkt eben den Antriebsstrang insgesamt und damit eben auch die Lieferkette. Eine Steuerbarkeit, Lasten rausnehmen, das können Sie alles. Aber das hat sich auf dem Markt jetzt nicht so durchgesetzt, beziehungsweise was sich durchsetzt, ist eben die klassische Struktur mit einem durchaus interessanten, die hat sich ja auch auf dem Markt sehr gut durchgesetzt, Produkt, die High-Density-Plattform. Wir haben über die hohe Drehmomentdichte gesprochen. Also, braucht es das und das andere fällt dann sonst runter, das, was nicht gefördert wird, was also, neu ist.
Also die mittelschnellen Antriebsstränge haben sich schon eigentlich im Markt, mittlerweile wachsen die sehr stark, der Anteil davon.
Genau, das habe ich jetzt als klassisch verbucht, ist vielleicht ungerecht.
Ja,
aber
das ist nämlich eigentlich der Hybrid Drive, genau.
Die diese Integration da ganz wollen, das ja, geht da nicht.
Das hat sich also, und es sind auch schon viele zum Beispiel in der China-Region auch von Direct Drive auf diese mittelschnellen Antriebsstränge umgestiegen. Aber generell für uns ist zu der ursprünglichen Frage, ob der Staat noch mehr unterstützen kann oder Fördergelder, haben wir viele gute Projekte für die Grundlagenforschung mit Universitäten und anderen Unternehmen zusammen, wo wir auch gute Fortschritte machen. Für die wirklichen Innovationen am Produkt hatten wir ja auch schon besprochen, dass man da oft da die Daten auch von dem Kunden noch benötigt, dass man auch sehr schnell agieren muss. Und das leisten wir oft dann aus unseren eigenen Teams oder in Zusammenarbeit mit unseren Partnern auch viel ohne Förderung. Mhm. Einfach, okay. Um auch sehr schnell zu sein.
Ja, okay. Ja, danke. Was bewirken denn vielleicht auch wechselhafte Ausrichtungen der Politik technologisch? Gibt es das, ja? Keine chinesischen Produkte, klar, mehr Europafertigung, billige Technik, Einbaufähigkeit von Industrie. Ware aus Zuliefererländern, Klimaneutralität, so, da muss ein grüner Stahlstempel drauf. Herr Rehfeld, was sagen Sie mit dem Überblick?
Also
ich will
erstmal
jetzt nicht Ihnen das in den Mund gelegt haben.
Sie nein,
haben
nein. Eigene Ideen hoffentlich. Erstmal kann man natürlich schon sagen, dass politische Entscheidungen und Rahmenbedingungen massive Einflüsse auf die Branche haben und hatten. Und auch aktuell, wir natürlich schauen, welche neuen Rahmenbedingungen sich Berlin überlegt. Von daher sind natürlich die Auswirkungen immer teilweise sehr gravierend, wenn man sieht, wie auch dann der Zubau zurückgegangen ist, was aber natürlich auch ein Effekt sein kann, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, wenn unter dem Stichwort der Effizienzsteigerung, es muss alles etwas günstiger werden, dann natürlich sich die Frage stellt, welche Produkte zu diesen Preisen denn umsetzbar sind aktuell. Und das kann natürlich dann schon ein Effekt von politisch induzierten Aktionen sein, wenn der Preis gedrückt werden soll, dass dann Herr Fritsch hat das schon angesprochen, vielleicht nur noch Anlagen, aktuell jedenfalls, wenn wir da nicht die ganzen Punkte, die wir besprochen haben, auch angehen, aus China diese vielleicht noch erfüllen können. Von daher sieht man natürlich schon, dass politische Entscheidungen auf die Technologie Einwirkung haben. Oder auch in Deutschland haben wir ja eigentlich immer sehr, sehr aktuelle Technologie aufgebaut. Sieht man ja auch jetzt noch, all die neuen Flaggschiffe der Hersteller werden auch mit zuerst in Deutschland errichtet, aber ob das dann, die hatten ja USA auch schon angesprochen, da baut man nicht unbedingt die ganz aktuellen Anlagen aus verschiedenen Gründen. Und ich denke, das sieht man schon oder könnte man sehen, dass sich das auch dann in der gewählten Technologie niederschlägt.
Ja gut, in den USA, ne, das ist, glaube ich, jetzt neuerdings beobachten, setzen sie mittlerweile auch sehr große Maschinen ein, aber sie setzen Maschinen ein, die für ihre Größe, für ihre Rotorgröße weniger Leistung reinschieben, ne? Das scheint so ein Trend zu sein, aber ich glaube nicht, dass das zurückkommt nach Europa. Das brauchen wir ja nicht. Frau Busch, vielleicht auch dazu, Politik ja hat Einfluss, das ist ja klar. Ja, das Energiemarkt ist politikgetrieben schon lange. Aber wenn Sie sich da jetzt einstellen mit Ihren Themen Klimaschutz, Modularisierung, Local Content, gerade bei Local Content denke ich, es fallen immer abwechselnd jahrweise, so ist leider die Situation weltweit, Märkte weg und neuer kommt dazu, weil es irgendwelche Krisen gibt und Argentinien ist plötzlich nicht mehr zahlungsfähig und die können dann ihre Ausschreibungsprogramme nicht mehr machen und es gibt so viel. Immer neues Sourcing können sie da auch nicht machen. Also das kann gar nicht so dominant dann werden bei Ihnen, oder? Mit dem Local Sourcing, außer es sind solche Märkte natürlich wie Indien, aber...
Ja, also wenn wir sehr konkrete Local Content Anforderungen haben, wie wir es zum Beispiel bei den Generatoren in der Türkei haben, dann gehen wir die zusammen mit unseren Partnern an und wenn das Volumen auch auch groß genug ist, dann können wir die dann auch erfüllen und das aufbauen. Also wir haben ein sehr flexibles Netzwerk und wir versuchen uns auch generell in den Hauptmärkten immer sehr resilient aufzustellen, um dann auch auf veränderte politische Regulatorik reagieren zu können. Aber wie Sie sich schon vorstellen können, muss man dafür sehr flexibel sein und auch vorbereitet sein. Und das
also
versuchen wir in unseren
Situation
Entscheidungen
heißt,
schon.
Einen neuen Generator reinzuschieben, oder?
Zu lokalisieren dann zum Beispiel in dem Land wäre
mit
dann.
Mit dem man einen anderen Generator einbauen kann, ja?
Als Beispiel, ja.
Okay. Ja. Abschließend?
Vielleicht noch ganz kurz. Ich springe noch mal kurz zurück auf Ihre Frage mit der Politik. Ja. Das, was sich, glaube ich, alle wünschen, Herr Rehfeld, Frau Busch, in der Wirtschaft ist natürlich auch, dass man verlässliche Rahmenbedingungen hat, weil das sind so die Punkte, die man halt braucht. Man braucht keinen Zickzackkurs heute rein und morgen wieder raus oder vielleicht ein bisschen. Und das funktioniert so nicht. So kann man keine Politik auf Dauer machen. So kann man auch keine Technologie auf Dauer sozusagen erfolgreich entwickeln. Dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann technologisch auch unter Druck gerät und vielleicht nicht mehr den Wettlauf sozusagen tatsächlich auf Augenhöhe mitführen kann. Dann hatten Sie noch ganz kurz gefragt, was man sich von sozusagen universitärer Forschung oder von geförderter Forschung wünschen kann. Und ich glaube, das, was am wichtigsten mit ist, und Sie hatten das auch gesagt, Frau Busch, war, dass man mehrere Partner zusammenbringt, die sonst vielleicht nicht miteinander sprechen würden. Und da ist es ein Punkt, dass man miteinander Dinge tatsächlich bespricht, selber wieder auf neue Ideen kommt. Solche großen Verbundvorhaben haben natürlich immer eine gewisse Schwierigkeit. Ne? Wann fangen Produkte an, wo ist die intellektuelle Property, wo liegt welche Verwertungsgeschichte. Aber all diese Dinge und Schwierigkeiten kann man lösen und ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man zusammenkommt und dass man zusammen sich die Dinge anguckt.
Okay, hört sich gut an und leuchtet ein und man sieht ja manchmal auch beeindruckend breite solche Verbundvorhaben und mit wie viel die gefördert werden und manchmal bleibt davon tatsächlich auch was hängen. Ja. Lässt sich Wettbewerb auch gewinnen? Das will ich abschließend fragen und dass Sie alle und dann, dass jeder vielleicht nochmal ein kurzes Statement so gibt, in dem die Produkte einzelne von diesen übergeordneten Zielen besonders gut erfüllen. Wir haben schon gesagt, alles gleichzeitig ist schwierig. Und gegen Wettbewerbsprodukte mit anderen Schwerpunkten gewinnen, also das Turbin, was jetzt wird sich durchsetzen, also das gleiche Modell, das gleiche Fahrzeug, Autos nähern sich in ihren Gestalten immer mehr an, also oder wird sich, um dann ein Bild zu nehmen, oder wird sich hier auch durchsetzen, dass man mit bestimmten Schwerpunkten besonders gut fährt? Was wird sich durchsetzen bei den großen Turbinenbauer, die wir haben? Was meinen Sie, Herr Rehfeld?
Also ich glaube, was ich auch schon vorhin sagte, dass sich das schon, also one size fits all ist ja einfach nicht möglich, weil wir ja auch so viele verschiedene Anforderungen von den Standorten, auch von der Windhöfigkeit, von der Turbulenz sehen. Und von daher braucht man, glaube ich, eine gewisse Grundlage, Modularisierung klang ja auch von beiden Seiten schon an, um dann darauf zu reagieren. Aber man muss natürlich schauen, dass man auch in eine gewisse Serien- und Massenproduktion kommt, um das dann überhaupt auch wirtschaftlich darstellen zu können. War ja auch eben der Punkt bei möglichen Lokalisierungsgeschichten. Das geht ja auch nur mit einer gewissen Stückzahl. Vielleicht aber ausgehend von einer guten, erprobten Basis, aber dann mit der Möglichkeit, gewisse Spezifikationen dann aufzugreifen. Das ist sicherlich was für die Zukunft ein wichtiger Punkt ist.
Also ich würde jetzt mal ein bisschen philosophisch antworten.
Bitte, aber nicht länger.
Nein, philosophisch heißt nicht gleich lang.
Nein, ich sag's nur.
Der Punkt ist einfach, der Wettbewerb lässt sich grundsätzlich nicht gewinnen an der Stelle. Es ist einfach nur so, dass es mal diesen oder mal jenen Vorteil gibt und man sollte einfach genau darauf achten, wer wann in welchen Vorteil ist und warum, damit wir voneinander lernen. Also Wettbewerb ist nichts Endgültiges, es ist kein Fußballspiel, nach 90 Minuten ist es vorbei, man zählt die Tore und man weiß, wer gewonnen hat. Das auf keinen Fall. Und wahrscheinlich geht es auch nicht um den besten Rotor, also um eine Spezialisierung und sagen, jetzt setzen alle den gleichen Rotor ein, sondern nochmal zurück auf den Systemgedanken. Es wird wahrscheinlich so sein, dass man vielleicht nicht überall das spezielle und das absolut designte Systemkomponente hat, sondern es wird die Frage sein, wie spielt das zusammen im Gesamtkonzept mit als Anlage, aber dann eben auch als Park.
Mhm. Okay, Frau Busch?
Ja, ich glaube auch nicht, dass man das so pauschalisieren kann, weil man muss schon immer genau zuhören, was der Kunde auch wirklich will und was genau für den Standort, wo er gerade ist, auch gerade wichtig ist. Und da können sich schon die Bedürfnisse unterscheiden. Da ist es halt auch wichtig, dass man unterschiedliche Konzepte hat, aus denen man aus denen man auch auswählen kann.
Okay, gut. Breites Angebot für ganz viele Kunden. Sie sind ja vor dem Turbinenbauer noch und müssen viele verschiedene bedienen. Das würde jetzt nicht bedeuten, dass der eine nicht Schwerpunkte setzt. Sie, Herr Rehfeld, vor allem richtig verstanden habe, vielleicht kann ich das auch noch mit reinnehmen. Mir kommt jetzt noch, oder ich hab noch das Bild vor in der Vorbereitung auch mitgenommen und will damit auch abschließen. Mein Sohn spielt Fußball und der hat ein Buch, was er sehr liebt, und da ist einem Nachwuchsprofi empfohlen worden, ja, es ist gut, wenn er 4 Fähigkeiten besonders gut kann, die sind gefragt im Fußball, da war Schnelligkeit dabei, da war Finesse dabei und ein paar andere Dinge, also 2 können es noch sein, ja. Und aber er muss von denen 2 sehr gut können. Oder sind es 5 Fähigkeiten? 2 muss er besonders gut können. Bei den anderen darf er nicht leer dastehen, aber 2 muss er besonders gut können. Das reicht. So, ja. Vielleicht ist es das. Bei den anderen muss es klappen, aber können wir so rausgehen oder ist es Blödsinn?
Ich bin noch bei der Ausdeutung.
Okay. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank an alle Teilnehmenden für die interessante Diskussionsrunde. Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss.